Sie sollen nämlich für neue, verbesserte Produktionsverfahren sorgen. Und die neuen und verbesserten Produktionsverfahren, für die Ingenieure in Fabriken sorgen, die zielen auch nicht darauf, die Arbeit einfacher zu machen und zu erleichtern. Also zielen nicht darauf, dass, weil die Maschinen besser sind, weil sie schneller arbeiten, weil viele der Handgriffe in den Maschinen vergegenständlich sind, weil sie in derselben Zeit das doppelte oder dreifache Produktenquantum herzustellen ermöglichen, dass dann die Arbeit leichter, kürzer wird und der Zeitraum, in dem er die Früchte der Arbeit genießen kann, größer wird. Sondern bei uns ist es ja so, die verbesserte Produktionsmaschinerie, die Verfahren und die Techniken, die sollen Arbeit einsparen, genauer gesagt bezahlte Arbeit einsparen. Sie sollen das Stück Lohn, was in der Herstellung der Produkte steckt, verringern und darüber dem Unternehmen die Möglichkeit geben, bei gesenkten Preisen gegenüber der Konkurrenz mehr zu verkaufen und trotzdem einen größeren Gewinn einzufahren. Das ist der Nutzen und die Zielrichtung der Verbesserung der Produktionsverfahren und Produktionstechniken. Und dafür sollen Ingenieure und Naturwissenschaftler sorgen. Also Lohnkosten, sprich den Lebensunterhalt der Beschäftigten einzusparen. Und jetzt kommt das Dritte, nämlich dass das beide, neue Produkte und neue Produktionsverfahren, in immer kürzeren Abständen und Zeiträumen zu entwickeln sind. Weil, das ist das Irre in dieser Gesellschaft, dass neue Techniken und neue Produkte hierzulande nur nützlich sind für die Unternehmen, solange die Konkurrenz das noch nicht hat. Also man muss immer an der Spitze stehen, immer schnell aufs Neue, weil wenn alle anderen mitgezogen haben, wenn jedes Unternehmen ein iPod produziert, dann ist der Extragewinn weg. Wenn alle Unternehmen die neuen Produktionstechniken haben, dann ist die Ersparnis an Lohnkosten der Vorteil weg, weil es haben ja jetzt alle Lohnkosten erspart. Also kommt es darauf an, das heißt dann modern, immer kürzere Innovationszyklen, immer schneller und immer aufs Neue Produkte und Produktionsverfahren umzuwälzen. Also dieses absurde Prinzip, die Entwicklung der Produktion um der Produktion willen, die permanente technologische Umwälzung des Produktionsprozesses. Dafür braucht es naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fachleute, welche die Mittel dafür bereitstellen. Manchmal werden sie dann selbst Opfer ihrer eigenen Umgestaltung, indem sie sich dann überflüssig machen. Aber das heißt ja nur, man muss immer an der Spitze des Fortschritts sein. Also wenn dann so ganze Branchen halt verschwinden durch die Innovation. Jetzt ist wichtig, also das ist erstmal der erste Punkt. Die Kritik an dem Wissen ist die, an den Zwecken, für die sie eingesetzt werden. Und die Zwecke, für die Naturwissenschaftler und Ingenieure eingesetzt werden, der große Bereich ist, es ist Mittel des kapitalistischen Betriebserfolgs der Unternehmen durch neue Produkte, neue Produktionsverfahren und das immer beschleunigt. Darin dienen Naturwissenschaftler und Ingenieure auch dem Staat, weil der Staat selbst ist ein großer Arbeitgeber, weil er Wert darauf legt, dass er eine Hightech-Nation ist, dass nicht nur der einzelne Betrieb, sondern die ganze Wirtschaft immer auf Basis von Wissensvorsprüngen ihr Geschäft macht. Also dass der Standort immer einen Vorsprung gegenüber anderen Standorten haben muss. Weswegen es darauf ankommt, dass wir fortgeschrittene Infrastruktur haben. Von der Telekommunikation über das Verkehrswesen, über die Elektrizitätsproduktion und Versorgung und so weiter. all für das braucht es Naturwissenschaftler und Technologen. Und dann noch mit einer Ironie, weil diese beschleunigte Produktion, weil die Produktion um des Gewinnwillens nicht nur den Arbeiter ruiniert, sondern auch die Natur, deren man sich als Gratisgabe, als kostenlos bedient und insofern die auch versaut, ruiniert als Lebensumfeld und Umgebung, als Umwelt eben. Gibt es die Anforderung, dass die Naturwissenschaftler sich auch kompensierend um die zerstörerischen Wirkungen dieser Produktionsweise kümmern? Also gibt es massenhaft Arbeitsplätze, wo Naturwissenschaftler und Technologen erstens auf Grenzwerte aufpassen, dann neue Technologien, um die Flüsse wieder zu säubern, nachdem sie vorher verdreckt wurden, um Energie, um CO2, was bei der Energieerzeugung in die Luft geblasen wird, auf der anderen Seite wieder unschädlich zu machen und rauszufiltern und so weiter und so fort. Dafür braucht es auch in der Gesellschaft Ingenieure und Naturwissenschaftler. Und dann gibt es noch eine dritte Abteilung, nämlich in manchen Staaten ganz groß, in manchen weniger. In dem fortgeschrittensten Staat, in den USA, arbeitet die Hälfte der Naturwissenschaftler und Ingenieure in der Kriegsforschung. Also das ist die andere Abteilung, dass auf dem Feld der Gewaltmittel eine Nation überhaupt nicht spitze genug sein kann. Also die besten Köpfe möglichst für diese Sorte von Forschung, die die Überlegenheit der eigenen Gewaltmittel gegenüber anderen liefert, tätig ist. Und die Soft Skills, die es dazu braucht, bei den Naturwissenschaftlern und Technologen, die stellen sich dann meistens auch ein oder sind schon vorhanden, nämlich im normalen Staatsbürgerbewusstsein, was seinen Dienst in den Dienst halt des eigenen Staates stellt, diesen Dienst. Manche machen sich dann auch ein Gewissen draus, aber das ist ja dann die Freizeitbeschäftigung zu der Tätigkeit, die sie tun. So, mache ich an dem Punkt ein Fazit, auch wieder, wovon zeugt diese ungeheure Zahl von ingenieurwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Absolventen in unserer Gesellschaft. Die eindrucksvolle Zahl von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, die demonstriert erstens, wie weit es das System der kapitalistischen Arbeitsteilung in der Abtrennung des Wissens von der unmittelbaren Arbeit im Produktionsprozess gebracht hat. Also wie weit dieses System es gebracht hat in der Trennung von Kopf- und Handarbeit. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, dass die einen die Naturwissenschaftler sind und die anderen an den Maschinen stehen. Sondern es ist ein Dokument, wie sehr die geistigen Potenzen der Arbeit, das Wissen um die Naturprozesse in den Köpfen der Absolventen dieser Studiengänge vorhanden sind und auf der anderen Seite, wie sehr eine große Masse von Arbeitern auf bloße Handarbeit reduziert sind, auf dieses Anhängsel eines Produktionsprozesses reduziert sind, auf die Ausfüllung von Arbeitsplätzen, wo sie ja eben bloße Handarbeit leisten müssen. Und umgekehrt, und das ist jetzt wichtig in unserem Zusammenhang, dieses System der naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung lauter Kopfarbeiter hervorbringt, die mit ihrem Wissen, mit ihren naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen die käufliche Potenz sind für diejenigen, die sie als ihre Potenz der Geschäftemacherei oder der gewaltmäßigen Konkurrenz als Rüstungsforscher brauchen und anstellen. Also in ihren Berufen verkörpern die Absolventen der naturwissenschaftlichen Abteilung dann die geistigen Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals und der politischen Herrschaft. Auch hier wieder, das macht sie zur Elite, dass sie das verkörpern. Und sie mögen sich ja einbilden dann, dass die Welt voller Handys, Röntgenapparaten und was weiß ich vollsteht, dass es ihrem Erfindungsreichtum zu verdanken ist. Aber dass das zustande kommt, ist, dass das produktive Wissen, welches die zweckmäßige Erkenntnis oder die zweckmäßige Nutzung der Naturgesetze ermöglicht, ganz im Dienste der Klassengesellschaft und ihrer maßgeblichen Interessen steht. Das wären die Bemerkungen, die ich zu dieser großen Abteilung unseres Ausbildungswesens machen wollte und deutlich machen wollte. Die Kritik an Naturwissenschaft und Technologie fällt zusammen mit den Zwecken, für die sie in dieser Gesellschaft angewendet wird. Für die Herrschaftszwecke und die Zwecke der Gewinnmacherei. Also das wäre da das Fazit. Ich kann vielleicht nochmal erinnern an den einen Punkt als Abschluss, dass das Ausbildungswesen, was ich jetzt noch an den Beispielen literaturwissenschaftliche Ausbildung, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften gemacht habe, eine Gratisgabe mit sich bringt. Nämlich die Gratisgabe, dass diese Klassengesellschaft als Wissensgesellschaft legitimiert wird. Und das kommt einfach dadurch zustande, dass das Ausbildungswesen einerseits die Leute versorgt mit dem nötigen Handwerkszeug, ideologischen, bei den naturwissenschaftlichen wirklichen Wissen, damit sie ihre Funktionen ausführen können. Das ist die Qualifikation für bürgerliche Berufe, für Berufe der Konkurrenz, die es bei uns gibt. Weil aber die Vermittlung als eine Konkurrenz stattfindet und die Verteilung auf die Positionen, man kommt auf die Positionen nur ran durch eine Wissenskonkurrenz an der Hochschule, erzeugt das quasi als Gratisgabe den Schein, als wären diejenigen, die dann die höheren Positionen später einnehmen, dazu qualifiziert qua ihres Wissens. Und als wären die höheren Positionen solche des Wissens und nicht solche der Macht. Und als wäre das höhere Verdienst und die höhere Machtbefugnis, die man da hat, quasi eine Anerkennung und eine Entgeltung für die wichtigere und bedeutendere Funktion, die man in der Gesellschaft hat. Das produziert diese ideologische Leistung produziert das Ausbildungswesen mit. Und das ist noch so viel abschließend zu Einbildung der Elite. Also Ausbildung und Einbildung der Elite. Das war es erstmal von meiner Seite.
Sag doch vielleicht nochmal was zur Grundlagenforschung. Also man hört öfter, dass die Studenten in den Naturwissenschaften halt schon auf dem Standpunkt stehen. In die Wirtschaft will ich jetzt nicht, weil da hat man ja so viel Konkurrenz, da muss man ja forschen an einem Ding und das zum Abgabetermin fertig haben.
Ja.
An der Uni zu bleiben als Forscher im Fachbereich wäre so viel schöner, weil da hätte man noch die Freiheit, ins große Unbekannte reinzuforschen. Ja, man muss einerseits Forschungsgelder einwerfen, aber man hat doch eine Freiheit, die man in der Wirtschaft nicht hat.
Ja. Also, es gibt ja wirklich diese zwei Abteilungen. Es gibt, wenn man sein Diplom oder seinen Master gemacht hat, dann gibt es einen forschungsorientierten oder einen anwendungsorientierten Master. Und dann ist eines klar, wenn man sich entscheidet, danach in einen Betrieb zu gehen, in ein Unternehmen, dann ist man genau das, was ich beschrieben habe, eine käufliche Potenz für die bezahlenden Interessen und dann wird geforscht im Sinne, was das Unternehmen braucht. Ja, das hast du ja auch angesprochen, dann gibt es viele, die sagen, das will ich aber nicht, ich will die Freiheit der Forschung haben und das machen können, was ich will. Jetzt muss man sagen, einerseits ist das ja auch eine Täuschung über die Grundlagenforschung, weil was da geforscht wird heutigen Tags, bemisst sich ja auch an dem, wofür der Staat, was der Staat oder die maßgeblichen Forschungsinstitutionen für zukunftsweisend erachten, wovon sie sich Vorteile global erwarten. Also es ist ja auch nicht so, ist ja auch so, da werden die Forschungsfelder definiert, in der die Nation Spitze sein soll und dafür stehen auch die Gelder zur Verfügung. Das ist mal das eine. Das zweite, das hast du ja auch schon angesprochen, ist, das heutige System sorgt dafür, dass bei aller Forschung, gerade über die Drittmittelforschung, besorgt werden soll, dass die Forschung sich anbindet und definiert ist durch, was lässt sich verwerten. Ja? Aber selbst, nehmen wir mal an, wirklich Grundlagenforschung, das ist ja gerade die, wie soll man sagen, der Witz, wodurch wissenschaftliche Erkenntnisse ein Mittel des Fortschritts, des Standorts und der kapitalistischen Anwendung der Ergebnisse werden. Nämlich dadurch, dass erstmal frei geforscht wird und darüber kommen ja überhaupt die Erkenntnisse zustande, aus denen sich dann was machen lässt. Ein Unternehmen, das denkt immer kurzfristig und sagt, wenn ich Forscher bezahle, dann muss ich das bei mir in der Bilanz als Gewinn niederschlagen. Sonst geht das nicht. Von daher würden die Grundlagenforschung nicht finanzieren, weil da ist ja gar nicht ersichtlich, ob man damit einen Gewinn machen kann. Der Staat denkt da anders. Der sagt, es braucht auch erstmal die zweckfreie Forschung, weil nur so kommen die Erkenntnisse zustande, aus denen man vielleicht dann was machen lässt. Also nehmen wir so ein Beispiel wie Entdeckung der DNA und deren Struktur. Wie das war ein so klassisches Beispiel für Grundlagenforschung. Also wo die rumgeforscht haben, man haben gesagt, wo, das war ja Anfang der 50er Jahre, ja, oder Mitte der 50er Jahre, wo die rumgeforscht haben, haben gesagt, wie ist eigentlich das Erbgut, wie sind die Stränge aufgebaut? Ist Zucker außen, ist Zucker innen oder sowas von diesen Strangen? Und dann wurde das rausgefunden und kein Mensch wusste eigentlich, was kannst du damit machen. Das ist erstmal diese Erkenntnis. Und dann stellt sich plötzlich raus, naja, wenn ich den Aufbau dieser Stränge kenne und weiß, wie die Weitergabe des Erbguts funktioniert, dann kann ich da auch eingreifen und kann plötzlich Gentechnik entwickeln da auf dieser Basis. Also hast du jetzt nochmal zu deiner Frage. Ja, da kann einer sagen, ich mag doch nicht für so ein Unternehmen im Labor stehen und immer dauernd dieselben Abfolgen machen, sondern ich will frei und nicht im Dienste eines Unternehmens forschen. Dann forscht er frei. Aber der Witz an der freien Forschung ist, gerade getrennt von der kapitalistischen Anwendung, ist das ja die Methode, wie das Wissen vermehrt wird und das ist ja die Grundlage dann für die Anwendung. Anders kommt das überhaupt nicht zustande. Und insofern ist es erstens eine Selbsttäuschung. In dem Bereich tut man einen Beitrag für den Fortschritt der Menschheit, weil man erhöht nur das Wissen. Und blöd wird es in der kapitalistischen Anwendung. Das stimmt ja nicht. Das gehört beides zusammen. Das eine ist die Basis des anderen. Würde ich erstmal dazu sagen.
Also wenn man irgendwelche schwarzen Löcher sich anguckt als Astronom, wo man genau weiß, dann kommt das ins Rudi hin, wie ökonomisch ausgerüstet war.
Was?
Jetzt auch, ja. Weißt du, Astronom.
Ja.
Nie ökonomisch ausgerüstet war, weil man wahrscheinlich nie sowieso in ein Sternensystem kommt.
Naja, das kann man so sehen. Offensichtlich die Staaten, die das finanzieren. Erstmal gibt es immer den Standpunkt, das Wissen in allen Bereichen, auch wenn man nicht weiß, wofür es verwendet wird, soll entwickelt werden. Weil das ist die Dialektik, dass, um es mal nochmal so zu sagen, der wissenschaftliche Fortschritt in der Gesellschaft, das technologische Wissen, das wird gefördert, getrennt von der Anwendung. Aus folgendem Grund, weil diejenigen, die so denken, wie Sie oder du das jetzt zitiert hast, die messen das an einem konkreten Nutzen. So, wenn man das so misst, käme überhaupt kein Wissen zustande. Also braucht es das als eine Sphäre getrennt von der Konkurrenz, als Bedingung für die Konkurrenz. Das ist übrigens das Geheimnis der Freiheit der Wissenschaft, die bei uns ist. Freiheit der Wissenschaft heißt, es gibt eine Sphäre getrennt von der Ökonomie und der Konkurrenz, die erstmal vom Staat organisiert dafür sorgt, dass das Wissen vorankommt, die Erkenntnis der Natur, aber auch durchaus das Wissen über die Gesellschaft vorankommt, das ideologische Wissen über die Gesellschaft, jetzt über die Natur vorankommt. Und das ist die Bedingung und die Grundlage dann auch für die kapitalistische Anwendung. Also das ist erstmal ernst zu nehmen und deswegen habe ich das Beispiel mit der DNA und das gilt auch für die Astronomie. Da wird halt erstmal geguckt und wird rausgefunden, was weiß ich, gab es einen Urknall. Ja? Und dann werden die Frequenzen, dann schließt man aus Frequenzen und so weiter drauf, es gab einen Urknall. Ja, mit dem Urknall kann man unmittelbar mit dem Wissen damit nichts anfangen. Aber mit sau viel wird was angefangen, was da Abfallprodukt ist. Also die ganze Weltraum, die Militarisierung des Weltraums, die Raketen rumzuschießen und so weiter. Das braucht das ja alles. Ja?
Ein Beispiel?
Ja?
Die Schwarz-Neiß-Beispiele haben dazu geführt, dass man erkannt hat, dass es relativ viel Gästchen gibt. Und dann kann man jetzt auch Satelliten im Weltraum geben. Man kann keine Satelliten mehr essen. Und der ARD, also ohne der Gemeinde, die Gästchen kriegt, man aus der Kette, das von mir hat, und darf man auch nicht vergessen, dass auch die Rohstoffe im Weltraum ja auch in Massen sind. Das ist natürlich auch eine Beobachtung in Zukunft. Andererseits, wenn man sich Neutronensterne oder weiße Zwerge beobachtet, die hohe Dichte haben, das sind andere Phänomene, die man sich Sachen, die man hier nicht machen kann, hohe Dichte und so, da kann man erkennen, wie die Materie sich behält, kann daraus Zusammenhänge schließen, die dann hier auf der Erde vielleicht machbar sind, wie bei Fusionsreaktoren oder so.
Aber ich würde auch, ist in Ordnung, aber jetzt wollen wir ja nicht in eine Fachdiskussion eintreten, sondern einfach mal so rum überlegen, dass es vielleicht Bereiche gibt, wo man jetzt oder auch für die nächsten Jahre gar keinen praktischen Nutzen absehen kann. Spricht doch nicht dagegen, gegen das allgemeine Argument, die Entwicklung von Grundlagenforschung, von die Entwicklung naturwissenschaftlicher Kenntnisse ist die Grundlage für die spätere Anwendung. Die müssen dann halt entdeckt werden. Das stellt sich raus. Manchmal kommt ja auch nichts raus. Man kann nichts praktisch anfangen. Aber dass die praktische Anwendung auf der Erforschung der Natur beruht, also das Beispiel hatte ich ja gemacht, die ganze Gentechnologie heutigen Tags, die beruht auf der Erforschung halt der Mechanismen der Produktion und Reproduktion von Zellen. Das ist evident. Ja? Und machen wir es einfach so, der Staat weiß darum und legt ja gerade Wert, die ganze Reform der Hochschulen vor 5 Jahren, dieses, wir müssen mehr Spitzenforschung machen. Wir müssen in bestimmten Feldern, die dann definiert wurden, mehr Grundlagenforschung, aber auch schnellere Umsetzung der Erkenntnisse in Technologie schaffen. Beweist oder dokumentiert, wie die Staaten die Entwicklung der Naturwissenschaft und Technologie als Produktivkraft ihrer Unternehmen und des ganzen Standorts in der globalen Konkurrenz mit anderen Standorten betrachten. So muss man das einfach mal simpel sehen. Die betonen richtig, dass neben der Ausnutzung der Arbeit, da hat es ja auch Deutschland zu viel gebracht, also dem mit wenig Löhnen große Leistung zu erzielen. Die andere Potenz, die Entwicklung der Produktivkräfte, ist also der Naturwissenschaft und Technik als Mittel, die Arbeit noch effektiver und die Produkte noch spitzenmäßiger und den ganzen Standort noch spitzenmäßiger zu machen. So wird es betrachtet. Und es ist ja auch so. Es ist ja keine Einbildung. Und dass bei dem ganzen Reichtum dann auch was für die Weltraumforschung rausfällt oder für Sachen, die erstmal keinen unmittelbaren Nutzen haben, ist ja kein Gegensatz dazu. Man weiß nie, für was gut ist als Forscher. Na gut, dann machen wir an dem Punkt Schluss. Also ich hoffe jetzt, dass demnächst es dann auch, ich hatte es ja das letzte Mal schon angekündigt, aber manchmal ist Mündliches in Schriftliches zu fassen, dauert ein bisschen länger, also dass dann in nicht der nächsten, sondern der übernächsten Ausgabe des Gegenstandpunkts dann die Argumente auch nochmal schwarz auf weiß stehen und man das dann nochmal in Ruhe nachlesen kann. Okay, das war's dann.